Nicht ohne meine Kippa, so heißt ein Buch, das in etwa einem Monat erscheint, und geschrieben hat es ein Ostwestfale, nämlich Levi Israel Uferfilge. Uferfilge, trotz zweier Fs am Anfang sagt man Uferfilge. Er ist Anfang 30, er ist Lehrer, er ist Wissenschaftler und er ist Schriftsteller. Levi Israel Uferfilge, herzlich willkommen bei uns bei RBB Kultur. Guten Tag.
Vielen Dank, dass ich da sein darf. Hallo.
Nicht ohne meine Kippa, der Untertitel: Mein Alltag zwischen Klischees und Antisemitismus. Für Sie als Autor, was ist dieses Buch? Ist es ein Lebensbericht, ein Aufklärungsbuch? Verstehen Sie es auch als Mahnung, als Lehrbuch? Was ist es für Sie?
Es darf gerne alles davon sein. Das Buch ist nicht mit der Absicht entstanden, ein Buch zu schreiben. Es ist quasi postfaktisch zu einem Buch geworden. Es war eigentlich ein ganz egoistisches Unterfangen von mir, Schreibtherapie, wenn man so will, zu betreiben. Also immer dann, wenn mir etwas widerfahren ist, es aufzuschreiben, um damit besser umgehen zu können. Und erst viele, viele Jahre später, mehr als ein Jahrzehnt später, kam jemand auf die Idee, um zu sagen, das hat einen Mehrwert, nicht nur für dich, das kann etwas Gutes sein für alle. Und dann sind noch ein paar Kapitel dazugekommen, um Kontext zu verleihen, etwas über die Zeit, als ich noch nichts aufgeschrieben hatte, und um mich kennenlernen zu können, damit man mich nicht nur in diesem Buch wahrnimmt als Opfer von etwas.
Es sind natürlich, was heißt natürlich, ich sage das hier so locker, es sind viele Geschichten drin, da erschrecke ich, wenn ich die lese. Beispielsweise ein Mann, den Sie nicht kennen, der unvermittelt an einem Bahnhof in Köln war es, wenn ich mich recht erinnere, auf Sie zukommt und Ihnen seinen heißen Kakao über den Körper schüttet, wo man sich fragt, da hätte auch ein Messer haben können, da hätte ganz was anderes passieren können. Darüber schreiben Sie sachlich und fast humorvoll. Also Sie bringen mich beim Lesen auch immer wieder zum Schmunzeln. Sie wollten jede falsche Anteilnahme, jedes falsche Mitleid offenkundig beim Schreiben auf jeden Fall vermeiden, oder?
Ja, das ist richtig. Also ich kann nicht allzu gut mit Mitleid umgehen. Das ist auch daher dann eine Reaktion, die ich gar nicht haben will.
Was wollen Sie für Reaktionen haben?
Ich möchte bewirken, dass ich eine Situation so gut wiedergebe, aus meiner Warte, dass ein Leser, eine Leserin sich an diese Stelle finden kann, um das nachzuempfinden. Nicht um als Person von außen quasi mir den Kopf zu tätscheln oder zu sagen, wie schlimm und unausweichlich diese Situation ist, sondern zu begreifen, dass es eigentlich, ist es vollkommen ungerecht, dass es passiert, ist es auch zum Teil absurd, dass so etwas passiert, und man muss eher wütend sein oder man muss überlegen, wie würde ich selbst konstruktiv damit umgehen. Und tatsächlich ist eine ironische Distanz dazu oder auch sich um die Person, die etwas Negatives macht, sich lustig zu machen, natürlich auch probate Mittel, damit fertig zu werden. Also man lernt tatsächlich eine Distanz zu seiner eigenen Situation aufzubauen. Das ist nicht einfach nur hinterher literarisch erzeugt, das ist das, was geschieht. Also entweder stumpft man einfach ab oder aber man versucht produktiv das Beste daraus zu machen.
Sie schreiben über Ihre Kindheit in Ostwestfalen, habe ich das richtig jetzt im Kopf? Oder
ja.
Ostwestfalen. Sie schreiben darum, dass es um Sie herum kein jüdisches Leben gegeben hat, dass die nächste jüdische Gemeinde, das war Minden, dann doch ein bisschen weit weg war und Sie höchstens einmal im Monat zum Gottesdienst gekommen sind. Und da schreiben Sie einen Satz, der hat mich sehr erschreckt. Judentum fand in Deutschland im Stillen statt, meist unsichtbar. Ist das jetzt anders inzwischen?
Ich denke, dass gerade in den letzten 10, 15 Jahren die jüdischen Gemeinden und auch jüdische Individuen, jüdische Institutionen mehr darum bemüht sind, auch ganz bewusst in die Öffentlichkeit zu treten. Als ich aufgewachsen bin, war aber wirklich der allgemeine Impetus, möglichst privat zu sein, denn man muss sich einfach ausmalen, dass nach dem Krieg und nach der Shoah nicht einfach alles gut war und man sagte, hurra, wir können sein, wer wir sind und allen sagen, dass wir jüdisch sind und alles ist jetzt normal. Das war, da gab es eine große Kontinuität des Antisemitismus und da war die Devise, man bleibt unter sich, man bleibt unsichtbar, ist man aus der Synagoge raus, kommt die Kippa aber sofort in die Tasche und man versucht nicht auf sich aufmerksam zu machen. Wenn ein jüdischer Friedhof geschändet wurde, ging es auch sehr darum, dass so etwas am besten nicht in die nächste Kreiszeitung kommt, wenn man so große Angst hatte vor Trittbrettfahrern. Jede Aufmerksamkeit über etwas Negatives bedeutete auch immer wieder eine mögliche Kettenreaktion.
Da, wo Sie aufgewachsen sind, gibt es einen jüdischen Friedhof und Sie schreiben ein Buch, das den so gut wie niemand, der dort lebt, kennt. Haben Sie das versucht zu verändern?
Nein, das habe ich nicht versucht zu verändern. Ich wollte auch nicht eine Touristenattraktion daraus machen. Ich bin selbst auch religiös und bei uns ist ein Friedhof ein Ort, der für die Toten ist und nicht für die Lebenden. Und von daher muss man auch nicht, finde ich, zum Zwecke der Aufklärung daraus einen Ort machen, durch den man die Touri-Gruppen jagt. Also von daher, der Ort ist sehr im Stillen, in einem kleinen Waldstück und das finde ich ist auch tatsächlich gut so. Was nicht gut ist, dass der Ort, in dem meine Eltern leben, genau wie viele kleine Orte, Kleinstädte, Dörfer, überhaupt gar kein Bewusstsein mehr haben darüber, dass auch sie meistens eine jüdische Geschichte hatten.
Sie zitieren mehrfach Ihre Großmutter, Ihre Oma, wie Sie sie zärtlich nennen im Buch. Es geht Ihnen da, wie es mir auch gegangen ist. Sie haben eine besonders enge Beziehung zu ihr. Die beobachtet, das weiß ich, ihr Leben sehr genau und ist sehr stolz auf alles, was Sie erreichen. Und da ist ein interessanter Satz von der Oma, den Sie zitieren. Sicherheit ist kein Zustand außen, sondern nur ein Gefühl innen. Aber müssen wir nicht gemeinsam dafür sorgen, dass das Außen auch Sicherheit bietet?
Selbstverständlich, klar. Also sowohl die öffentliche Hand in jedweder Form als auch die jüdischen Gemeinden als Institutionen, da bin ich sehr davon überzeugt, dass ist da nun einmal in diesem Land Sicherheitskräfte und Panzerglas und Sicherheitsschleusen braucht. Da ist Vorsicht die Mutter der Porzellankiste. Aber man darf sich auch nicht einbilden, dass so etwas absoluten Schutz bietet. Ganz häufig gibt es immer wieder Situationen, in denen man dabei vor allem ein Sicherheitsgefühl bekommen soll. Also auch wir in den jüdischen Gemeinden sollen dann ein Sicherheitsgefühl bekommen. Das heißt aber nicht, dass es wirklich so etwas wie eine objektive Sicherheit gäbe, dass man wirklich davor gefeit wäre. Wenn ich mit einer Gruppe Schüler zum Beispiel an meinem vorigen Wohnort in München unterwegs bin und man inkognito ist, quasi kein Kind trägt eine Kippa und Sicherheitsleute sind mit dabei, heißt das trotzdem nicht, dass das absolute Sicherheit bedeutet. Es kann immer etwas passieren.
Gibt Ihnen die Kippa, das Tragen dieses kleinen Stückes Stoffes, Sicherheit? Ist das sowas auch wie ein Teil Ihrer Persönlichkeit?
Ich würde sagen, dass die Kippa meiner Persönlichkeit Ausdruck verleiht und ich fühle mich damit wohler und vollständiger. Und ich finde, dass es ein sehr, sehr schönes Symbol ist. Es ist auch tatsächlich, da muss ich dann quasi als Judaist sprechen.
Das auch, haben Sie studiert immer.
Genau, ich habe jüdische Studien studiert und es ist auch tatsächlich, würde ich sagen, nicht nur ein exklusives religiöses Symbol, es ist auch ein Kultursymbol. Es tragen auch Menschen nach Situation oder wenn sie in einem jüdischen Kontext unterwegs sind, zum Beispiel in einem jüdischen Seniorenheim oder einfach als Ausdruck ihrer Zugehörigkeit zum Judentum und zum jüdischen Volk. Und wenn man so seiner Identität Ausdruck verleihen möchte, dann sollte das problemlos möglich sein.
Ihr Großvater, den zitieren Sie auch, der hat gesagt, damit bist du immer zu gut behütet. Behütet natürlich doppeldeutig hier gemeint in diesem Sinne. Sind Sie das?
Ich will jetzt nicht abergläubisch klingen, aber ich denke, dass ich meinen fairen Anteil an Glück durchaus in vielen Situationen mehr als ausgeschöpft habe, so dass ich tatsächlich häufig daran denken muss. Aber nicht einfach im Sinne von behütet sein vor äußerer Gefahr, sondern auch behütet sein im eigenen Lebensweg. Ich würde sagen, dass mir dieses Kleidungsstück auch immer wieder meine Zugehörigkeit und meinen Glauben auch wieder ins Gedächtnis gerufen hat und mich durchaus auch daran erinnert hat, zu versuchen, ein guter Mensch zu sein. Und insofern würde ich sagen, ja, auf jeden Fall.
Sie stammen aus Westfalen. Den Westfalen wird vor allem eines nachgesagt: Sturheit. Sind Sie stur?
Ich fürchte, ja. Ich denke, das verläuft durch meine Familie hindurch. Es gibt auch durchaus sehr viele Familienmitglieder, die meine Oma als stur bezeichnen würden, im besten Sinne. Ja, auf jeden Fall. Und etwa, wenn es jetzt um das Kippa-Tragen angeht, ist das auf jeden Fall so. Es kann nicht Lösung irgendeines Problems sein, dass ich meine Kippa einfach nicht trage, wenn es draußen in der Welt Antisemitismus geht. Das ist eine Lösung, die einfach klar, aber falsch wäre.
Nicht ohne meine Kippa, so heißt das Buch. In etwa einem Monat kommt es raus von Levi Israel Uferfilge. Sie werden auch sehr konkret, sehr politisch. Sie setzen sich auch mit einzelnen politischen Persönlichkeiten auseinander. Es muss was getan werden in unserem Land, wenn wir uns umgucken, wenn ich sehe, dass jüdische Freunde von mir einfach Angst haben und zu mir sagen: Junge Künstler, du, wenn du mich anmoderierst, sag das bitte nicht, dass ich jüdisch bin. Ich möchte nicht, dass da irgendwelche Vorbehalte entstehen. Was ist Ihre Forderung vor allem an die deutsche Politik? Das kann doch nicht sein, dass es sowas gibt.
Ich denke, es braucht tatsächlich noch mehr Aufmerksamkeit. Ich glaube, es braucht vor allem mehr Möglichkeiten der Begegnung. Ich denke, dass der Fokus auf Bildung und Aufklärung in Schulen gut und klug ist. Aber ich glaube noch mehr daran, dass Kennenlernen ein noch viel besserer Schlüssel ist gegen Antisemitismus. Es braucht sicherlich verschärfte Maßnahmen, bessere Ahndungen, bessere Aufklärung, eine bessere Sensibilität für Antisemitismus, gerade auch in der Polizei und in der Justiz. Wir brauchen bei der Wahrnehmung von Antisemitismus eine stärkere Entkopplung von einem Shoah-Bezug, der hierzulande derzeit immer noch sehr dafür sorgt, dass, wenn man antisemitisch angegriffen wird und dabei der Angreifer nicht gerade Heil Hitler ruft, dann es tatsächlich auch immer noch Leute gibt in Polizei und Justiz, die sagen, wenn es da keinen Bezug zum Nationalsozialismus gibt, wie sollen wir dann wirklich wissen, dass das Antisemitismus war? Davon müssen wir ganz, ganz weit wegkommen, von so einer Haltung. Und ich glaube aber, wir müssen uns auch um bestimmte Gruppen besser kümmern in der Gesellschaft. Ich glaube, diejenigen Gruppen, die immer wieder durch Antisemitismus auffallen, das ist ganz unterschiedlich je nach Region und Stadt. Mal fallen in manchen Städten Deutsche mit arabischen Wurzeln besonders auf. Mal sind es die klassischen Neonazis, mal sind es tatsächlich auch andere Gruppen. In Ostwestfalen sind Freikirchler mir immer sehr übel aufgefallen. Und ich denke, auf diese Gruppen muss man gut schauen. Und zwar nicht nur quasi mit der Peitsche, sondern auch zu schauen, was führt dazu, dass es solche Vorstellungen gibt und wie bekommen wir die Menschen weg von solchen Vorstellungen. Aufklärung ist da auch ein Stichwort, aber sicherlich auch die Verbesserung der Lebensverhältnisse von manchen Gruppen. Gerade etwa, wenn wir auf arabische Deutsche schauen, liegt sicherlich ein Schlüssel darin, Menschen dort zu besserer Bildung, besseren Berufen, besseren Wohnverhältnissen, besseren Nachbarschaften zu verhelfen. Und ich glaube, dann haben wir auch da weniger Problem, weniger ein Problem mit Antisemitismus.
Das sagt Levi Israel Uferfilge. Sein Buch erscheint in gut 4 Wochen, nicht ohne meine Kippa. Ich habe jetzt endlich gelernt, mal wieder, wie man es richtig ausspricht. Nicht Kippa, wie ich das immer sage, sondern Kippa. Ich versuche es also nicht ohne meine Kippa in einem Monat zu haben. Ich danke Ihnen für das Gespräch, dass Sie bei uns waren. Und als Schlusspunkt möchte ich nochmal, muss ich, einen Satz Ihrer Oma setzen. Manche Freiheiten muss man jeden Tag wieder verteidigen.
Vielen Dank.